Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute geht es bei uns um nichts Geringeres als das deutsche Bildungssystem. Eine repräsentative Meinungsumfrage, veröffentlicht als IFO-Bildungsbarometer, zeigt, die Deutschen wollen mehr Einheitlichkeit und hadern mit dem Bildungsföderalismus. Dazu gleich mehr. Außerdem stellen wir ein Twitter-Projekt zum Deutsch-Französischen Krieg vor, der vor 150 Jahren begann. Das und mehr jetzt bei uns. Ich bin Thekla Jahn. Schön, dass Sie dabei sind. Bildung ist in Deutschland anders geregelt als in vielen anderen Ländern. Bei uns ist Bildung Ländersache, was immer wieder dazu führt, dass Entscheidungen zu den Lehrplänen oder zur Frage, ob das Gymnasium nun 8 oder 9 Jahre dauern soll, von den verschiedenen Bundesländern je anders entschieden werden. Beste Beispiele aktuell die unterschiedlichen Entscheidungen zur Maskenpflicht. Die Bildungshoheit der Bundesländer hat, seit sie 1949 beschlossen wurde, immer wieder zu Diskussionen geführt. Was sagen die Bürger heute im Jahr 2020? Das wollte das IFO-Institut für Bildungsökonomie wissen. Befragt wurden über 10.000 Personen zwischen 18 und 69 Jahren. Und das Ergebnis hat Philipp Lerget-Porer für uns. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was hat das IFO-Bildungsbarometer ergeben, das Sie mit veröffentlicht haben? Wer sollte in Deutschland zuständig sein für die Bildungspolitik? Was sagt die Bevölkerung?
Wir sehen eben in Deutschland, es gibt seit vielen, vielen Jahren Bildungsföderalismus. Die Länder sind zuständig, sie treffen die wichtigsten Entscheidungen. Und das finden die Deutschen durchaus bedenkenswert. 60% der deutschen Bevölkerung sprechen sich dafür aus, dass die Bundesregierung Bildungsentscheidungen trifft. Nur eine Minderheit ist dafür, dass das die Länder machen.
Weshalb wünschen sich denn mehr als 60% eine klare und länderübergreifende Linie in Sachen Bildung?
Ich glaube, dass die Frage mehrere Antworten hat. Es gibt in der öffentlichen Debatte werden oft die Nachteile von Bildungsföderalismus diskutiert. Ein großer Nachteil, glaube ich, den sehr oft sehr prominent diskutiert wird, ist, dass Kinder aus verschiedenen Bundesländern nicht die gleichen Chancen auf gute Bildung haben. Der Hintergrund ist, dass die Bildungssysteme unterschiedlich sind, was auch bedeutet, dass zwischen den Bundesländern unterschiedliche Qualitäten vorherrschen von Bildung. Das ist ein großer Grund, warum, denke ich, Leute skeptisch gegenüber dem Thema Bildungsföderalismus sind. Ein weiterer Grund ist die berühmte Familie, die umziehen will von Bundesland A ins Bundesland B und dann feststellt, dass die Bildungssysteme, die Schulsysteme so verschieden sind, dass ihre Kinder Schwierigkeiten haben, wirklich reinzukommen in das Bildungssystem. Ich denke, das sind einige von den Gründen, warum Bildungsföderalismus skeptisch gesehen wird und warum das für den Normalbürger auch schwer verständlich ist, warum wir jetzt 16 verschiedene Bildungssysteme in Deutschland brauchen.
Ich vermute, dann sind die Antwortergebnisse auch so, dass die Mehrheit vermutlich für vergleichbare Abschlüsse von Hauptrealschulen und Gymnasien in den unterschiedlichen Bundesländern ist, vermutlich auch für ein bundesweites Zentralabitur.
Genau das sehen wir tatsächlich. Also die Abiturprüfungen sind nicht vergleichbar und Vergleichstests, die jetzt feststellen würden, wie gut beispielsweise Bundesland A oder B abschneiden, was die allgemeine Bildung betrifft der Schüler, werden viel zu selten durchgeführt. Und so fast alle Befragten, an die 90%, finden es wichtig, dass eben die Bildungsleistungen zwischen den verschiedenen Ländern vergleichbar sind.
Vergleichbar so vermutlich wie in Großbritannien oder den USA, wo regelmäßig Vergleichstests durchgeführt werden und auch dadurch das Bildungssystem natürlich weiterentwickelt werden kann.
Ganz genau. Also diese Tests, das ist entweder in Form von externen Vergleichstests, wie wir sie in den USA beispielsweise haben, aber auch die Zentralisierung und die Vergleichbarkeit des Abiturs wäre ein guter Lösungsweg. Und wir sehen, dass sich ja 75% der Befragten etwa dafür aussprechen, in sehr regelmäßigen Abständen diese Vergleichstests, die sie vorher angesprochen haben, durchzuführen, um Ländervergleiche von Bildungsleistungen durchführen zu können.
Das IFO-Institut versucht ja bei einigen Fragen, die es stellt, herauszufinden, ob zusätzliche Hintergrundinformationen die Antwort verändern. Wussten alle Befragten, dass im föderalen Bildungssystem nicht nur Schwierigkeiten auftreten? Sie hatten es schon angesprochen, also die Mobilität ist nicht ganz so gut, die Vergleichbarkeit ist nicht so gut, sondern dass es auch Chancen gibt dieses föderalen Systems?
Also die konkrete Frage haben wir jetzt dann, als Information haben wir jetzt nicht gegeben, dass wir die Frage beantworten könnten. Wir haben aber gleichwohl andere Informationen gegeben, um genau zu sehen, inwiefern Informationsbereitstellung Einfluss auf die Mehrheitsfähigkeit von Bildungsmaßnahmen hat.
Aber würden Sie das so sehen, dass die meisten nicht wissen, dass Chancen im föderalen System liegen und eher einen Fokus auf die Schwierigkeiten gelegt haben?
Ich denke, öffentlichen Diskurs ist es durchaus so. Also man sieht selten Diskussionen darüber, dass es doch eigentlich eine große Chance für die Bildungslandschaft ist, dass man eben verschiedene Systeme hat, um sie auszutesten. Die meisten Diskussionen, jetzt auch im Kontext der Covid-19-Pandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen, die getroffen werden müssen, vor allem im Schulbereich, da sind vor allem die Diskussionen, dass Föderalismus als negativ angesehen wird. Dass es eben auch Vorteile bergen kann, wird, glaube ich, in der öffentlichen Debatte nicht so wahrgenommen, wie es der Fall ist. Und ich denke, ein Grund dafür ist, dass die Vorteile von dem föderalen System tatsächlich jetzt nicht gehoben werden können. Und der Grund ist, den ich vorher angesprochen habe, nämlich, dass die Leistungen nicht vergleichbar sind. Den Wettbewerb der Ideen, der oft angesprochen wird, der entstehen soll im föderalen System, der funktioniert nur, wenn man wirklich vergleichen kann, welche Bundesländer Maßnahmen einführen, die zu besseren Leistungen führen und welche zu schlechteren Leistungen führen.
Weshalb werden denn nicht stärkere Vergleichstests zwischen den Bundesländern durchgeführt, die genau das zeigen würden? Dann wäre es wahrscheinlich auch deutlich für jeden Bürger, wo die Chancen des Föderalismus liegen, nämlich im Vergleich der Ideen, und letztlich profitieren alle, weil man sich dann die beste Idee herausgreifen kann und überall umsetzen kann.
Also warum das nicht durchgeführt wird, ist eine sehr große Frage. Das ist, glaube ich, auch unbeantwortet zum Großteil. Aber was wir gleichwohl sehen, ist, dass die Zufriedenheit mit der Bildungspolitik sehr stark von den Schülerleistungen abhängt. Wenn man das jetzt auf den politischen Diskurs münzt, auf politische Karrieren münzt, dann kann man sich vorstellen, dass jetzt Politiker vor allem in Ländern mit schlechteren Leistungen keine sehr großen Anreize haben, das in die große Glocke zu hängen, dass ihr Land keine guten Leistungen erbringt.
Summa summarum kann man also aufgrund Ihrer aktuellen IFO-Studie sagen, die Mehrheit in Deutschland fordert mehr Einheitlichkeit bei der Bildungspolitik und bei den Entscheidungen, mehr beim Bund. Es gibt ja bereits politische Initiativen, die in diese Richtung gehen. Der sogenannte Nationale Bildungsrat, der mit Vertretern aus Wissenschaft und Praxis, Bund und Landespolitik Empfehlungen für die Bundesländer erarbeiten sollte. Diese Initiative ist vorerst ja gescheitert, weil Bayern und Baden-Württemberg im vergangenen Jahr dagegen waren. Hätten die Bundesbürger darüber abgestimmt, wäre dann die Entscheidung anders ausgefallen?
Die wäre anders ausgefallen. Also was wir sehr deutlich sehen, ist, dass der Nationale Bildungsrat mit 70% Zustimmung mehrheitsfähig gewesen wäre. Jetzt gibt es ja auch eine zweite Initiative, wenn wir gerade davon sprechen, nämlich den
Bildungsstaatsvertrag.
Genau. Und der ist jetzt gerade eben in Diskussion, und das ist sehr interessant, dass die Kultusministerkonferenz jetzt gerade darüber berät, wie der ausgestaltet werden soll. Und was wir zu der Diskussion beitragen können, ist, dass 83% für diesen Bildungsstaatsvertrag sind, und zwar in der bindenden Form. Also nicht als Ländervereinbarung, sondern wirklich als bindenden Staatsvertrag. Und das ist ein Lichtblick am Horizont, würde ich sagen, dass eben Mehrheiten hinter dieser erhöhten Vergleichbarkeit, erhöhten Einheitlichkeit im Bildungssystem stehen. Man kann durchaus durch Wettbewerb und durch unterschiedliche Systeme zu mehr Bildungsleistung kommen. Nun muss eben die Vergleichbarkeit dafür vorhanden sein.
Also Föderalismus wird nicht komplett abgelehnt, jedenfalls nicht im Bildungssystem.
Genau, also es wird aus wissenschaftlicher Sicht begrüßt, wenn die Vergleichbarkeit gegeben ist.
Sie sagen aus wissenschaftlicher Sicht, dann ist es auch das, was Sie festgestellt haben bei der Befragung, dass keine grundsätzliche Skepsis dem Bildungsföderalismus gegenüber herrscht?
Also wir sehen sehr wohl, dass die Deutschen wollen, dass mehr Kompetenzen auf Bundesebene verlagert werden. Geht man jetzt in die Details rein, dann sieht man schon gewisse Heterogenitäten. Wenn man jetzt zum Beispiel nach den verschiedenen Bildungsbereichen geht, von der frühkindlichen Bildung über die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen bis hin zu den Hochschulen, sieht man immer diesen Trend hin zu etwas mehr Zentralität. Aber es ist nicht so, dass alle Bundesbürger ein komplett zentralstaatliches Bildungssystem haben wollen. Beispielsweise sind im Schulbereich 42% der Befragten dafür, dass der Bund die wichtigen Entscheidungen trifft, und 48% für den jetzigen Status quo, dass in die Länder zuständig sind. Aber summa summarum kann festgehalten werden, dass sich ein gewisser Trend zu mehr Zentralität abzeichnet.
Philipp Lerget-Porer zum Ergebnis des IFO-Bildungsbarometers 2020. Anfang der Woche haben wir hier bei Campus und Karriere über den Sinn und Nutzen von Games im Unterricht gesprochen, und der ist gar nicht mal so gering. Heute blicken wir auf die Möglichkeiten, die Twitter bietet. Beispiel der heutige Tag. Was geschah am 2. September vor 150 Jahren? Die sofortige Antwort hält natürlich jede Suchmaschine parat, aber Twitter hat heute einen besonderen Mehrwert unter Krieg werden die Ereignisse des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71 nacherzählt in unzähligen Tweets, jeder mit einem Cliffhanger, sodass man an den geschichtlichen Ereignissen eigentlich dranbleiben muss. Und genau das wollten der Historiker Tobias Arnand und seine Studierenden, die hinter den Tweets stecken. Anne-Françoise Weber hat mit dem Team gesprochen und die Kurznachrichten gelesen, die sich zum Teil so anhören.
Frühmorgens treffen sich Napoleon III. Und #Bismarck7071 auf der Straße von Sedan. Der Kaiser wünscht, den König zu sprechen, woraufhin ihm ein Quartier in Dangerie angeboten wird, um bis zu dessen Eintreffen zu warten. Der Kaiser befindet sich nun in deutschen Händen.
Das war heute früh auf Twitter zu lesen. Den ganzen Tag über wird dort unter dem Account @Krieg7071 noch so einiges über diesen 2. September vor 150 Jahren zu erfahren sein, an dem sich Napoleon III. In deutsche Gefangenschaft begab, eines der Schlüsselereignisse im Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71. Hinter dem seit Juli aktiven Account steht ein gemeinsames Seminar der PH Ludwigsburg und der Ruhr-Universität Bochum unter der Leitung der Professoren Tobias Arand und Christian Bunnenberg. Sie haben nach dem Vorbild früherer Projekte die Tweets mit ihren Studierenden erarbeitet, denn, so Tobias Arand,
wir wollten damit auch Studierende erreichen und einfach ein breiteres Publikum. Und meine Studierenden sollen an diesem Twitter-Projekt lernen, a, didaktisch zu reduzieren und b, zu sehen, wie funktionieren eigentlich moderne Medien und was hat das mit Geschichtsvermittlung zu tun, was hat das für Grenzen, was hat das für Chancen.
Eine der Studierenden ist Katharin Pfaut, die sich jetzt auch nach dem abgeschlossenen Seminar noch weiter mit dem Projekt befasst. Sie programmiert die rund 3000 Tweets bis zum Kriegsende im Frühjahr. Erstellt wurden sie von Kleingruppen, die entweder Oberthemen wie die Kriegshandlungen oder die Versorgung behandelt haben oder von Zeugnissen einer Person ausgingen.
Das sind Personen aller Gesellschaftsschichten. Wir haben Monarchen, wir haben Soldaten, Krankenpfleger, Maler, aber auch ganz normale Menschen wie ein Pfarrer zum Beispiel von einer kleinen Gemeinde.
Gemeint ist Karl Klein, Pfarrer im elsässischen Fröschweiler, wo am 6. August 1870 eine besonders brutale Schlacht stattfand. Am 16. August war über ihn auf Twitter zu lesen.
Nach 10 Tagen harter Arbeit haben Karl Klein und die Bewohner von Fröschweiler die meisten Toten der Schlacht beerdigt. Der Krieg ist weitergezogen und hinterlässt ein zerstörtes Dorf und traumatisierte Menschen, die noch die Trümmer der Kämpfe beseitigen müssen.
Durch diese Einzelschicksale, die Tobias Arand bereits in einem Buch zum Krieg von 1870-71 verarbeitet hat, wird die Bedeutung des Krieges greifbar und auch, wie unterschiedlich Menschen ihn erlebten. Wen ein aus dem Zusammenhang gerissener Tweet erstmal in Verwirrung stürzt, der kann auf den Hashtag klicken, um alle Kurznachrichten zu einer Person angezeigt zu bekommen und ihren Weg seit Kriegsbeginn nachzuvollziehen. Und falls jemand dann noch den Eindruck hat, nicht alles zu verstehen, findet Katharin Pfaut das nicht unbedingt negativ.
Wenn er sich dann nur den Wikipedia-Artikel durchliest und dann Interesse daran kriegt und vielleicht versucht, ein bisschen weiterzulesen oder sich ein Buch bestellt oder aus irgendeiner anderen Quelle Informationen zu kommen, dann ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Ziel tatsächlich erreicht.
Rund 2000 Follower hat das Projekt mittlerweile, mehr als Katharin Pfaut je erwartet hätte. Die meisten Reaktionen kamen bislang von Experten, die nachfragten oder vielleicht auch mal einen kleinen Fehler korrigierten. Katharin Pfaut schickt mittlerweile sogar einem Professor an der Columbia University in New York ausgewählte Tweets als Direktnachrichten, damit er diese übersetzen und weiterverbreiten kann. Pfaut sitzt gerade an einer Masterarbeit, in der sie anhand des aktuellen Projekts Chancen und Risiken einer solchen Digital History untersucht. Sie ist überzeugt davon, dass sich so etwas ein paar Nummern kleiner auch in der Schule durchführen ließe.
Ich kann zum Beispiel den Schülern ein Thema geben und dann kann ich die Klasse in 2 Lager splitten und die kriegen unterschiedliche Quellen. Die einen machen zum Beispiel die französische Sicht, die andere machen die preußische Sicht. Und dann kommt die eine Gruppe, sagt, ja, Frankreich wollte den Krieg, und dann sagt die andere Gruppe, ja, aber Preußen wollte doch auch den Krieg. Und dann muss man da eben weitergehen.
Mit einem solchen Projekt, da ist sich Katharin Pfaut sicher, könne man den Schülern auch Grundlagen der Geschichtswissenschaft vermitteln.
Geschichte ist ja ein Konstrukt. Unsere Narration, die wir hier auf Twitter posten, ist ja auch ein Konstrukt, das von uns erstellt wurde. Und um eben diesen Konstruktcharakter den Schülern greifbar zu machen, da kann dieses Twitter-Projekt auch wirklich gut helfen.
@Krieg7071, das Twitter-Projekt zum Deutsch-Französischen Krieg vor 150 Jahren. Lange war die duale Berufsausbildung ein deutscher Erfolgs- und als solcher auch Exportschlager. Mittlerweile boomt das daran angelehnte duale Studium, bei dem berufliche Praxis und akademische Ausbildung eng verzahnt sind und anschließend auf dem Arbeitsmarkt ziemlich gute Angebote auch in finanzieller Hinsicht warten. Deutschlandweit gibt es derzeit 1700 duale Studiengänge. Das Zentrum für Hochschulentwicklung hat sie unter die Lupe genommen und festgestellt, wenn dual draufsteht, ist nicht immer auch dual drin. Was heißt das für Studieninteressierte? Worauf sollten Sie bei der Wahl des Studiengangs achten? Darüber habe ich mit Sigrun Nickel vom CHE gesprochen und sie zunächst einmal gefragt, ob sie denn weiß, wie viele Mogelpackungen es unter den 1700 dualen Studienangeboten gibt.
Also das kann man so gar nicht beziffern. Dazu gibt es auch keine Erhebungen, aber es gibt sehr wohl Untersuchungen, die deutlich machen, dass der Markenkern des dualen Studiums, nämlich die Verbindung zwischen der Theorie im Studium und der Praxis vor Ort im Unternehmen, häufig nicht so eng ist, wie sie eigentlich sein sollte. Denn das ist ja das Besondere am dualen Studium, dass man eine Berufspraxis gleich verbinden kann, auch mit einer akademischen Qualifizierung. Und deswegen ist es sehr wichtig für Studieninteressierte, dann auch genau hinzugucken, bevor sie sich für einen Studienplatz bewerben in diesem Bereich.
Das wollen wir jetzt tun. Worauf sollten Studierende achten? Woran können sie bei der Bewerbung um einen Studienplatz merken, erkennen, dass es sich um eine sogenannte Mogelpackung handelt?
Also auf jeden Fall können Sie es daran erkennen, wenn es keine klaren Absprachen gibt zwischen der Hochschule und dem Unternehmen. Also es muss klare Vereinbarungen geben, die auch transparent sind für die Studierenden. Also was jetzt eben die Zeit im Unternehmen und die Zeit an der Hochschule anbelangt, passt das zueinander? Ist das so konzipiert, dass die Studierenden da auch nicht in eine Überforderungssituation gelangen? Gibt es genug Freiraum, eben beide Teile, Theorie und Praxis, auch tatsächlich gut miteinander zu verbinden? Und ein handfester Indikator ist beispielsweise zu sehen, ob die Kreditpunkte, die ja im Studium grundlegend sind, also ich muss ja bestimmte Leistungen erbringen, die werden dann mit Kreditpunkten versehen, ob denn tatsächlich auch die Kreditpunkte in den Praxisphasen ausgewiesen sind. Das heißt eben, dass sie auch auf das Studium angerechnet werden. Das ist zum Beispiel ein ganz handfestes Indiz.
Wie sieht es aus mit den Ausbildungsverträgen der Studierenden im dualen Studium? Muss man da etwas Besonderes beachten bei der Vertragsgestaltung?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da angesprochen haben. Es ist so, dass vom Ursprung her eigentlich gedacht war, dass man eine Berufsausbildung mit einem Hochschulstudium verbindet. Das ist die Kernidee des dualen Studiums. Und mit den Jahren hat sich das aber sehr stark aufgeweicht und es geht eigentlich in den letzten Jahren mehr in Richtung praxisintegrierendes Studium. Das heißt, man macht dann keine Ausbildung mehr, sondern verbringt längere Praxisphasen im Unternehmen. Das hat ganz klar rechtliche Auswirkungen, nämlich wenn ich eine Ausbildung mache, dann habe ich einen Ausbildungsvertrag, der ist stark geregelt, da hängen auch Gewerkschaften mit drin und können da auch mal ein Auge drauf haben. Bei den Praktikumsverträgen oder Werkverträgen ist das alles sehr viel unsicherer. Das heißt, Studierende oder Studieninteressierte sollten sich vorher erkundigen, was das für sie rechtlich eigentlich bedeutet. Wie sind sie da geschützt? Welche Ansprüche haben sie da möglicherweise auch mit Blick auf eine Situation, wenn es im Unternehmen dann nicht so gut geht und sie möglicherweise ihre Praxisphasen dann nicht weitermachen können oder auch mit Blick auf Bezahlung, also Vergütung durch die Unternehmen.
Wo Sie gerade das Thema ansprechen, das haben wir jetzt ja gerade in der Corona-Pandemie, dass manche Unternehmen, die beteiligt sind an einem dualen Studium, möglicherweise von einer Insolvenz bedroht sind. Wie müssen Studierende da umgehen? Worauf müssen sie achten?
Also Studierende sollten auf jeden Fall darauf achten, dass sie Ansprechpersonen haben, sowohl in der Hochschule als auch im Unternehmen, wo sie auch mal nachfragen können, wo sie sich auch darauf verlassen können, dass sie informiert werden, wenn ein Unternehmen zum Beispiel von der Insolvenz bedroht ist. Und in der Regel ist es auch so, dass die Hochschulen zumindest Hilfen bereitstellen, dass sie versuchen werden, alternative Ausbildungsbetriebe zum Beispiel zu finden, wenn man eine Berufsausbildung absolvieren möchte neben dem Studium. oder sie ermöglichen auch einen formlosen Wechsel in einen regulären Studiengang, also eben einen Studiengang, der nicht dual ist, aber in derselben Fachrichtung läuft. Auch diese Alternative gibt es ja dann.
Das war Sigrun Nickel vom Zentrum für Hochschulentwicklung, die eine Infobroschüre zum dualen Studium mit herausgegeben hat, beim CHE erhältlich. Bei Campus und Karriere berichten wir auch immer wieder über Entwicklungen im Bildungs- und Hochschulbereich außerhalb Deutschlands. Und da ist die akademische Freiheit in Ungarn nicht zum ersten Mal Thema.
Campus und Karriere – international.
Am Montag dieser Woche ist in Ungarns Hauptstadt die gesamte Führung der Universität für Theater und Filmkunst zurückgetreten. Denn ab dem 1. September, also seit gestern, hat die Budapester Hochschule offiziell ihre Autonomie verloren. Alle Leitungsbefugnisse sind auf das von der Regierung Orbán bestellte Kuratorium übergegangen. Film- und Theaterregisseure haben sich mit Kündigungen angeschlossen. Diesen Protest begleiten Studierende, die das Unigebäude besetzt halten. Clemens Fehrenkotte mit der ganzen Geschichte.
Es sind Studentinnen und Studenten, Bühnen- und Filmschauspieler, Regisseure, Freunde und viele Anhänger der renommierten Uni für Theater und Filmkunst, die gleich am Montagabend auf Budapests Straßen gehen. Alle haben damit rechnen können, dass punktum zum 1. September der staatliche Schalter umgelegt, die Autonomie der populären Hochschule beendet und unter die Aufsicht des von der Regierung benannten Kuratoriums gestellt werden würde. Auf der provisorischen Bühne ergreifen namhafte Absolventen sowie Studierende der Universität das Wort. Per Livestream wird die Demo ausgestrahlt. Sie erklären sich mit der Entscheidung der bisherigen Uniführung solidarisch geschlossen zurückzutreten, angesichts der Übernahme ihrer Hochschule durch das erst vor 2 Monaten im Parlament verabschiedete Gesetz. Viktor Bodo, einer der angesehensten Lehrkräfte, Schauspieler und Regisseur, der zuletzt regelmäßig am Volkstheater Wien inszeniert hat und am Tag nach der Kundgebung seine Kündigung einreichen wird. Ich will nicht die Uni betreten, bis die Autonomie nicht wiederhergestellt ist. Ich glaube kein Wort der Leute, die von einem Umbau sprechen und jetzt die Führung einer Hochschule mit so aggressiven und zynischen Maßnahmen und in einer so dilettantischen Art und Weise erledigen. Alle Gesprächsversuche seien an der Weigerung der neuen Träger zum Dialog gescheitert. Ihnen seien alle relevanten Befugnisse entzogen worden. Deshalb, so der Unirektor Laszlo Opor, zu Beginn dieser Woche bleibe Ihnen nichts mehr anderes übrig, als mit der gesamten Führung der renommierten Hochschule zurückzutreten. Tags darauf, am Dienstag, übernahm dann die neue Führungsriege das Zepter, die von der Orbán-Regierung ernannten Mitglieder des Kuratoriums der Stiftung für Theater und Filmkunst. Doch physisch übernahmen die Studenten das Unigebäude und besetzten es. Mit rot-weißen Absperrbändern verklebten sie das Eingangsportal, errichteten in den Hochschulräumen ihre Zelte, rollten Schlafsäcke aus. Michal Czernoi, Student und Mitorganisator der Proteste, sagte im Handy-Interview mit dem regierungskritischen Privatsender Clubradio: Es war eine spontane Aktion. Es war gestern Nacht. Nach der Demonstration haben wir diese Aktion gemacht. Und es gab schon seit Wochen Pläne. Die Studenten haben einige kleinere Aktionen geplant und das werden sie auch in der Zukunft tun. Wer das Universitätsgebäude jetzt betreten und wem der Zugang verweigert werde, das sei keine Frage, so der Studentenanführer. Unser Hauptziel ist es, dass wir nur diejenigen in die Uni reinlassen, die uns gefallen, und die Leute, die wir hier nicht sehen möchten, nicht reinlassen. Bereits vor 2 Monaten, als die Regierungsfraktion der Fidesz vom Ministerpräsident Viktor Orbán im Parlament per Gesetz beschlossen hatte, der angeblich von linken und westlich-liberalen Kulturwerten befallenen Theater- und Filmhochschule die Autonomie zu entziehen, hatten sich rund 200 der namhaftesten ungarischen Kulturschaffenden, Schriftsteller, Schauspieler, Regisseure, öffentlich gegen den jüngsten Vorstoß der Orbán-Regierung gewandt. Vergeblich, wie schon so oft in den vergangenen Jahren, die von der schrittweise Eliminierung autonomer und unabhängiger Bereiche der Kultur geprägt waren.
Eine traurige Entwicklung in Ungarn. Und das war's von Campus und Karriere mit Thekla Jahn.